herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Ich bin der Daniel und wir wollen uns heute wieder mit Oldschool-Rollenspielen beschäftigen. Das ist ein weiterer Teil aus unserer kleinen Oldschool-Reihe und wir wollen uns heute mit Dungeons beschäftigen. Nicht nur, weil das maßgebliche Spiel Dungeons & Dragons eben Dungeons als, ja, als Titel hat, sondern auch, weil der Dungeon als Ort eben sehr interessant ist. Und bevor wir überhaupt starten, wollen wir einmal kurz eine wissenschaftliche Definition hören, was ein Dungeon überhaupt ist. Andreas, du hast was ganz Großartiges in unserem ersten Take gesagt. Ich hoffe, du kannst es wiederholen.
Ich versuche das mal. Also ein Dungeon ist ein Spielort, an dem die Bewegungen der Spieler eingeschränkt sind und ein Ort, der Gefahren für die besagten Spielfiguren bereithält, in Form von Gegnern, von Fallen etc. etc. Eingeschränkter Ort, deswegen so allgemein formuliert, weil ja später versucht wurde, den Dungeon zu verlassen. Und da war die tolle Idee, hey, wir erforschen jetzt kein Dungeon mehr, wir erforschen eine Wildnis. Daraus kamen dann die ganzen Hexcrawls und was man nicht versucht hat, um das einzuteilen in Spielfelder, so ein Ort. Oder eben man hat es dann auch teilweise einfach in den Wald gelegt, der so dicht war, dass man die Wege nicht verlassen konnte. Und dann waren auf Lichtungen, sind Sachen passiert. Und das ist natürlich nichts anderes als einfach ein Dungeon wieder. Und deswegen kann man es so allgemein formulieren. Ein Dungeon war früher immer unterirdisch, später waren es auch Burgen, Häuser, verlassene Städte. Ist ja irgendwie auch so, die Straßen und die Häuser geben die Einschränkung vor. Fremde Dimensionen, alles Mögliche.
Es gibt auch einen interessanten Artikel von Steffen Schütte, meine ich, zum Thema eigentlich ist alles ein Dungeon oder sowas.
Nee, ich glaube, der Artikel, den du meinst, der hieß Jenseits des Dungeons. Und das war ein Artikel in einer Zauberzeit, wenn ich mich nicht irre. Das war der Artikel, der mir damals die Augen geöffnet hat, wie schreibe ich ein Abenteuer. Ganz viele Versuche gemacht, jedes Mal gnadenlos gescheitert. Und danach hatte ich, glaube ich, mein erstes erfolgreiches selbstgeschriebenes Abenteuer am Spieltisch. Das war ein toller Artikel, aber anderes Thema.
Das stimmt, ja. Bleiben wir nochmal beim Dungeon. Wir hatten gerade noch überlegt im Vorgespräch, warum gerade der Dungeon so wichtig ist. Das ganze Spiel D&D stammt ja aus der Ecke der Kriegsspiele und Chainmail und sowas. Das hat ja alles den Weg geebnet. Wir wollen jetzt keine große Geschichte aufbauen. Aber da war das Ganze ja, also da spielte man eben mit Miniaturen und kämpfte gegeneinander. Da war dieses Erzählen noch nicht ganz so wichtig und noch nicht das zentrale Element, sondern diese Konfliktsimulation war eher interessanter. Und da habe ich mich gefragt, warum ist der Dungeon so wichtig, dass es eben innerhalb dieses Titels auftaucht? Mal abgesehen von der schönen Alliteration Dungeons and Dragons. Da war eine Idee, die wir gerade so hatten. Vielleicht ist der Dungeon deswegen so wichtig, weil er eben die Freiheit begrenzt. Weil er eben das Spiel nicht auf der offenen Fläche ermöglicht, sondern eben in einem abgeschlossenen Bereich, in einem kontrollierteren Bereich.
Würde ich von ausgehen, ne? Die sind aus dem Tabletop gekommen und sind in die, haben das Spielfeld in die Fantasie der Leute verlegt. Es wird halt beschrieben und nicht mehr gezeigt, keine Figürchen mehr. Ich glaube, die haben einfach nach einer Möglichkeit gesucht, das Spielfeld in die Fantasie zu verlegen. Und für ein Feld brauchst du Begrenzung. Und die Begrenzung sind dann eben Räume und Gänge und Türen. Bin ich relativ überzeugt von, habe ich aber auch noch nirgendwo gelesen, warum das so ist.
Ich habe das leider auch nicht. Habe ich auch leider nicht. Ich habe recherchiert, habe nichts gefunden. Ich bin dafür Hinweise, Kommentare, bin ich sehr dankbar. Ich glaube, das ist der eine Weg. Der andere Weg ist eben dann begründet in der Appendix N-Literatur, also die Literatur, die Gygax dann interessant fand und ihn inspiriert hat für das Spiel eben. Und da haben wir natürlich ganz klassisch den Herrn der Ringe mit Moria, also der große Untergrund-Dungeon, die Zwergenmine, die von Orks überrannt ist. Wir haben dann aber auch, weil Tolkien ist zwar wichtig, aber eigentlich war Gygax ja eher der Conan-Fan und auch der Fritz Leiber-Fan. Das heißt also, auch da kann man sehen, gerade bei Conan, der Turm des Elefanten, das habe ich mal mit dem Stefan besprochen in unserer Conan-literarischen Special-Folge. Das ist ein super Dungeon in der Literatur. Die letzte Conan-Geschichte nennt sich Red Nails auf Englisch, heißt auf Deutsch aus den Katakomben, ist ebenfalls ein wichtiger Teil der Dungeon-Literatur, wenn man das so nennen kann. Bei Fritz Leiber darf man nicht unerwähnt lassen, ich habe dieses Buch vorhin gesucht, ich habe es nicht gefunden. Ich weiß, dass die Geschichte in dem kleinen Band Schwerter gegen den Tod zu finden ist. Und ich habe den Titel leider nicht parat. Es geht darum, dass sich der Turm, ich glaube Juwelen im Wald oder sowas ist das, glaube ich, und dieser Turm, der ist lebendig. Das ist ein Dungeon, der sozusagen lebendig ist. Fand ich ziemlich faszinierend, gerade wenn man überlegt, wie alt die Stories auch schon sind, die dann irgendwie aus den 30ern und 40ern stammen. Aber schon irgendwie eine gute Idee hatten, ne? Der Dungeon ist dann tatsächlich ein Lebewesen. Das fand ich irgendwie ganz cool.
Haben sie in 13th Age aufgegriffen irgendwie. Ich weiß nicht, ob daher, aber die haben die Idee des Living Dungeon, was wir ja vielleicht gleich noch besprechen, was das sein soll, aufgegriffen, haben dann wahrhaftig die Dungeon als Riesenmonster, die in der Erde wohnen und nach oben kommen und Leute verschlingen. Gibt's ein Riesenkampagnenbuch zu. Habe ich irgendwo mal rumfliegen sehen. Soll super tolle Karten haben.
Unglaublich interessanter Aspekt von dem, also um den Dungeon eben, den es ja jetzt auch schon seit ein paar Jahrzehnten gibt, um den immer noch interessant zu gestalten. Letzter Punkt nochmal zum Appendix N. Bei Lovecraft gibt's auch einen schönen Dungeon Crawl in Anführungszeichen, und zwar bei den Ratten im Gemäuer. Da war ja ganz am Ende, findet sich der Protagonist mit seinem Expeditionsteam unter seinem Anwesen wieder, was er mühsam hergerichtet hat, und muss sich dann mit, ja, unermesslichen Schrecken auseinandersetzen, die ihn dazu bringt, ja, sprachlich ins Archaische abzugleiten. Das war ganz interessant. Ich glaube, das geht arg in der Übersetzung verloren, weil das irgendwie durch mehrere, ja, Ebenen der englischen Sprache geht, bis irgendwie ins 17., 16. Jahrhundert und dann noch älter, und dann wird's irgendwann Gebrabbel. Das war aber ganz cool. Gott,
weiß ich überhaupt nicht mehr, ja. Also ich glaube, bei Lovecraft ist das ja dauernd. Wenn man sich hier Stealing Cthulhu anguckt von Graham Walmsley, der sagt, wie klaue ich aus Lovecraft richtig. Laut seiner Theorie geht ja fast jedes Abenteuer irgendwann mal kurz in die Unterwelt. Irgendwann mal unter die Erde, wo es gruselig und dunkel ist und wo die Schrecken wohnen.
Ja, denk auch an das Fest, ne? Also ja. Wo der Erzähler eben diesem Kult folgt nach unten.
Also ein Buch, cool, was definitiv nicht im Appendix N ist, aber worüber wir uns schon mal länger unterhalten haben, ist hier Hardboiled Wonderland und das Ende der Welt von Haruki Murakami.
Das stimmt,
da ist ja auch ein richtig großer Dungeon-Teil drin, wo die dann in so einer sehr verrückten Welt, wo die Schatten versklavt werden von Leuten und wo Träume in Schädeln wohnen, die dann da rausgeholt werden müssen und so. Also das sind sehr, sehr irreal, ist dann ja auch die Pointe der Geschichte sozusagen, warum das so ist. Und da haben die eine sehr lange Dungeon-Sequenz drin, wo die also auch Löcher überwinden müssen, wo Egel rauskommen und wo, also so richtig ganz typisch dunkle Gänge, und die müssen da Aufgaben lösen und so richtig literarischer Dungeon, sehr faszinierend.
Das macht den Dungeon ja auch interessant. Diese dunklen Korridore und diese labyrinthischen Gänge, die dann irgendwie da drin sind, das macht das Ganze spannend und interessant. Darum ist der Dungeon wahrscheinlich auch noch so wichtig heute.
Da gehe ich von aus, ja. Sind die ganzen mythologischen Geschichten, sind die eigentlich im Appendix N erwähnt? Ich weiß das gar nicht genau. Also hier so Herkules, der in die Unterwelt geht, um irgendwie
wen zu retten. Ja, ne, so. die Orpheus-Geschichte, wie er Eurydike sucht, soweit ich weiß nicht, nee. Ich kann mir aber vorstellen, ich vermute einfach mal, dass auch das gelesen wurde. Also wenn's Gygax nicht gelesen hat, ist wahrscheinlich Fritz Leiber gelesen, und Lovecraft selbstverständlich auch, war ein großer Fan von den antiken Sagen und auch den Tausend eine Nachtgeschichten. Insofern wird das wahrscheinlich auch irgendwie sich da reinschlagen, ja.
Die alten Mythen sind ja eine ganz großartige Überleitung zu unserem nächsten Punkt, den wir uns überlegt hatten, nämlich der Dungeon als Mythical Underworld oder Mythic Underworld, ich weiß gar nicht, wie es genannt wird.
Haben wir, glaube ich, im letzten Podcast ebenfalls erwähnt, so eine Aufsatzsammlung, Philotomy's Musings über Dungeons and Dragons. Und das ist ganz interessant, weil er da mehrere Aspekte für seine D&D-Kampagne aufstellt. Und unter anderem beschreibt er, wie er den Dungeon sieht. Und wie du schon sagtest, er sieht den Dungeon als mystische Unterwelt oder als mythische Unterwelt. Da fand ich es sehr interessant, dass der Dungeon eben ein Ort ist, an dem die Gesetze der Realität durchaus außer Kraft gesetzt sein können. Es ist wie eine Art Krebsgeschwür an der Realität, dieser Dungeon. Der kann in sich eine gewisse innere Logik haben. Also, dass Räume logisch aufgebaut sind, dass du irgendwie nicht durch den Eingang gehst und im Schlafzimmer des Königslandes oder irgendwie solche Sachen, sondern dass es eben logischer aufgebaut ist und dass Türen und Gänge entsprechend der Realität gehorchen. Es kann aber auch ziemlich abgedreht sein, und dann geht man sehr schnell in diesen Gonzo-Dungeon rein. Vielleicht könntest du ja kurz erwähnen, was das Ding ist.
Ja gut, das sind die ganz verrückten Ideen. Also die allerersten Sachen waren ja einfach eine Ansammlung von Räumen und Fallen, von Fallen in Räumen und dann auch noch mit Monstern gespickt, und die Leute sind rumgelaufen und haben halt die Monster bekämpft. Und je kreativer man da werden musste, umso mehr ist man natürlich auf die Idee gekommen, sich da lustige, spannende, verrückte, rätselhafte Sachen auszudenken. Und ob das jetzt hier, wie heißt das Abenteuer, was du dir gerade gekauft hast?
Keep on the Borderlands oder?
Nee, das andere.
Der Palast der Silberprinzessin.
Genau, wo dann also Alice im Wunderland als sehr verrückter Dungeon umgesetzt wurde. Burg Bernstein ist, glaube ich, so der Klassiker, wo dann einfach jeder Raum eine völlig verrückte Situation ist. Ein Oger, der eine Prinzessin umgebracht hat und ihr Kleid trägt und jetzt Tee servieren will. Ganz großartige Szene. Oder irgendwelche Geister, die auf einmal auftauchen und ein Abendessen machen. Und wenn man sich dazu setzt, wird man selber zum Geist eventuell, wenn man die Probe nicht schafft und so. Das Ganze wurde dann halt noch, und ich glaube, Gonzo wird heutzutage dann halt benutzt, wenn es auch noch ein bisschen albern ist. Ne? Also wenn dann so moderne Sachen mit reingenommen werden, wenn dann Goblins als Krankenschwestern verkleidet, keine Ahnung, die Charaktere heilen wollen, während der dunkle Nekromant im Nachbarraum was auch immer, die Teile, die dann bei der Heilung abgeschnitten werden, versucht wieder zu beleben. So, also so ganz, ganz verrückte Sachen. Ich glaube, das ist dann heutzutage das, was Gonzo genannt wird.
Ja. Wobei ich bin gar nicht sicher, ob er das als mit der mythischen Unterwelt so meint. Ich glaube, da geht es wirklich darum, dass das schon so einen gewissen Escher-Aspekt hat. Also, dass Treppen eigentlich viel länger sein müssen, als sie sind, und dass Türen in unterschiedliche Räume führen, die dann eigentlich nicht miteinander in Verbindung stehen müssten oder sowas.
Weiß ich auch gar nicht, ob er das unbedingt meint. Also mich würde jetzt mal interessieren, ich würde mal davon ausgehen, die ursprünglichen Dungeons, wie sie geschrieben wurden, die waren ja nicht logisch. Die haben einfach Räume und Gänge aneinander gebappt, haben da Fallen reingepackt und haben gesagt, hier Leute, viel Spaß, tobt euch aus. So. Und um dem Ganzen eine gewisse Logik aufzusetzen, weil Leute, die sowas in Gedanken spielen, wollen ja eine gewisse Logik, eine Geschichte dahinter haben, wurde das dann immer mehr erklärt, was ist ein Dungeon, und dann wurde dann irgendwann eine Burg draus und dann wurde irgendwann dies draus und irgendwann jenes draus. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass der Philotomi hier einfach nur sich selber ein Gedankenkonstrukt gebaut hat, warum diese unlogischen Gänge dann im Spiel trotzdem irgendwie Sinn geben. Und dann macht halt diese Idee der mythischen Unterwelt, ergibt dann Sinn. Ne, mythisch deswegen, weil es ist ja auch zum Beispiel, es gibt ja hier so eine Regel, alle Türen sind immer verschlossen, nur nicht für die Monster. Oder alle Monster können im Dunkeln gucken, ihr aber nicht. Sowas. Die einzelnen Punkte, was so eine mythische Unterwelt ausmacht, gehen wir ja gleich noch durch. Aber das ist halt einfach ein Argument, wie man sagen kann, warum diese Dungeons so verrückt und so groß sind. Also Zach Smith hier von dem Blog Playing D&D with Pornstars, der hat sich irgendwann eine Welt gebaut, da hat er gesagt, dass der unterirdische Teil der Welt ist ein Riesendungeon. Ich glaube, er hatte sogar gesagt, das Ding wurde mal künstlich gebaut und wir leben halt jetzt auf der Oberfläche und können da jederzeit runter. Aber dementsprechend sind alle Dungeons miteinander verbunden und alles ist irgendwie, gibt nicht so viel Sinn und sind einfach irgendwelche Gänge, die aneinander gebaut sind. Dann Red and Pleasant Land hat ja auch so eine ähnliche Idee, dass ganz viele ineinander gerutschte Dungeon-Schichten unter der Oberfläche sind. So einfach, dass man ein Argument dafür findet, warum es da verrückte Räume und Gänge gibt, die architektonisch und rein logisch gesehen überhaupt keinen Sinn ergeben.
Ja, okay. Man erschafft Sinn, wo vielleicht gar kein Sinn war.
Aber vielleicht hat Gygax sich das ja sogar irgendwann selber mal so hinargumentiert. Aber ich bin mir ganz sicher, ich habe irgendwann gelesen, dass die ersten Dungeons, die da gemacht wurden, einfach wirklich nur Bleistiftlinien auf Kästchenpapier waren. Und dementsprechend war der Dungeon auch genauso groß wie die DIN A4-Seite oder die Letterformat, was ja in Amerika, oder eben so viel, wie sie aneinander geklebt haben. Und dann nicht der Grund, weil daneben irgendwie das nicht mehr bebaut werden konnte, sondern der Grund, einfach das Papier war zu Ende. Das hat gereicht damals.
Okay, werfen wir mal einen Blick auf diese Prinzipien, die so einen mythischen Dungeon ausmachen, also diese mythische Unterwelt, von welchen Prinzipien wird die geleitet? Das ist vielleicht auch spannend für Leute, die eben Dungeons entwickeln wollen. Wir werden aber später nochmal eine Folge machen, wie man eben Dungeons baut. Das hier soll nur ein ganz grober Überblick mal sein, warum Dungeons eigentlich immer noch cool sind. Der erste Klassiker ist natürlich, ein Dungeon hat viele Ebenen. Er könnte womöglich unendlich groß sein, das würde sich dann decken mit den sehr alten Mega-Dungeons oder auch neueren Mega-Dungeons, die es so gibt. Und ich würde dann gleichzeitig sagen, dass je tiefer man kommt, je weiter man sich vom Eingang entfernt, es immer gefährlicher wird.
Ich glaube, das ist das, was heutzutage als Mega-Dungeon bezeichnet wird, was er hier als mythische Unterwelt nimmt. Also, falls jemand Cronjadia verfolgt hat mit der Idee über Dwemer Mount, da hat er ja mal Mega-Dungeon ausprobiert, der Autor. Und das war dann halt, er nannte es, glaube ich, der The Campaign Pole oder so ähnlich. Das ist also der zentrale Ort, wo die ganzen großen Geheimnisse sind. Und man kann da hingehen, man muss aber nicht. Und die Charaktere haben das Ding verlassen, sind wieder hin, haben es wieder verlassen, sind wieder hin. Und das war einfach ein komplett ausgehöhlter Berg voller Dungeon. Und die haben das Ding nach und nach erforscht. Und jedes Mal, wenn sie reingegangen sind, haben sich aber auch Sachen drin geändert. Da kommen wir dann auch dazu. Aber es ist also, die Grundregel ist ganz groß, ganz viele Ebenen, eventuell sogar unendlich, wenn man es richtig mythisch machen will. Und je weiter man sich vom Eingang entfernt, umso schwieriger werden die Monster und umso tödlicher werden die Fallen. das haben wir ja schon in Dantes Inferno, glaube ich, sozusagen, ne? Die Hölle als Dungeon nimmt. Insofern passt das also auf jeden Fall und ist dann die Idee des Mega-Dungeon kombiniert hier mit dieser mythischen Unterwelt.
In dem Zusammenhang fand ich es ganz spannend, ich habe das, glaube ich, mal in einer anderen Episode erzählt, für die Unterbringung von atomaren Abfällen gab es irgendwann mal eine Tagung, dass man sich überlegen müsste, wie kann man nachfolgende Generationen, die in 1000, 2000 Jahren irgendwie auf diese Abfälle stoßen, wie kann man denen begreiflich machen, dass sie das nicht aufmachen sollen? Und Umberto Eco gehörte ja als Sinologe, gehörte dann eben dazu. Und seine Idee wurde nicht genommen, aber seine Idee war, man vergräbt in Abständen immer ein bisschen strahlendes Material. Und erst strahlt das ein bisschen weniger. Und je tiefer man kommt, umso schlimmer wird's. Nachdem ich die Dungeon-Geschichten gelesen habe, dachte ich, das würde tatsächlich nicht funktionieren, weil wir würden ja erwarten, boah, wenn wir das alles geschafft haben, dann haben wir da unten aber jetzt eine richtige Belohnung. Wenn wir den Teufel noch besiegt haben, dann ganz unten wartet der Goldschatz oder sowas.
Ich fürchte auch, ja, dass ich bin mir sogar sicher, das stachelt ja nur die Neugier an. Insofern würde es deswegen schon nicht klappen, weil das ist ja, wenn die Menschheit nicht nur mit Überleben beschäftigt ist, sondern ein bisschen Forscherdrang noch hat, dann forschen die nach, was ist denn da und versuchen rauszufinden, warum denn da jetzt strahlendes Material vergraben wurde und am Ende stoßen sie dann auf die Katastrophe. Das hat keinen Wert.
Ja, genau. Du sagtest ja gerade, dass sich der Dungeon verändert, also er ist ja nicht statisch ist. Also die Charaktere kommen immer wieder in den Dreamer Mountain rein und dann haben sich da Sachen verändert. Das ist ja auch so ein Prinzip, wie man den Dungeon auch langfristig interessant machen kann.
Genau, und wie man ihn vor allem von dem Klischee abheben kann, weil das Klischee sagt ja, Tür auf, Monster tot, Schatz raus, nächste Tür, Monster tot und so. Das ist ja das, was die Leute langweilt und was keiner will. Wenn man aber das zu einem lebenden Ort macht, deswegen Living Dungeon, dann wird's interessant. Dann fühlt sich das wie eine Welt an. Und dann können die Charaktere halt reingehen und stellen dann fest, ups, letzte Woche war hier noch nix und jetzt wohnt hier aber ein Stamm Orks. Was wollen die denn hier? Und dann hat man schon ein Abenteuer, nämlich die Orks zu fragen, warum seid ihr denn hier? Und dann können die da was zu sagen oder können versuchen, die Charaktere gefangen zu nehmen oder irgendwie sowas. Hier geht er ja sogar noch einen Schritt weiter, dass er sagt, die Geografie ist veränderbar. In dieser mythischen Unterwelt, dass sich sogar Gänge verändern und vielleicht ist mal was eingestürzt oder so. Das könnte man ja als Kompromiss nehmen, wenn man jetzt nicht das komplett als fließendes Objekt nehmen
will. Das würde sich ja dann decken mit dem Labyrinth von Minotaurus, meine ich. Da hat sich das Labyrinth auch immer wieder verändert, damit der Minotaurus dann niemals rauskommen kann.
Genau, Minotaurus wäre ja genauso wie das der Mensch, wie heißt der denn? James Malischewski hieß er. Wie der das aufgegriffen hat. So wie sich einfach Gänge verschoben haben im Labyrinth des Minotaurus, stürzt da halt mal was ein oder es wird mal eine neue Tür von den Monstern gebaut oder so. Und hier der Philotomi, der geht davon aus, dass das so mythisch ist, dass einfach sogar die Gänge morphen oder wie wir es nennen wollen und sich da komplett was Neues auftut. Neue Rätsel vielleicht als Aufgabe der Götter oder so, kann man sich ja was überlegen. Wie tiefgehend man die Veränderung haben will, sollte sich jede Gruppe und jeder Spielleiter selber überlegen. Ich persönlich würde eher zu der normaleren Variante tendieren. Stürzt halt mal was ein. Wenn da ein Krieg stattfindet, weil da zwei Orkstämme sich bekämpfen in den Gängen, dann geht halt mal was kaputt. Und dann muss man halt außen rum gehen.
Die Frage ist ja auch, wofür dieser Dungeon überhaupt gebaut wurde. Also, was ist sein Zweck?
Das ist ja auch laut mythischer Unterweltregeln hier ein Rätsel. Das soll nicht geklärt sein. Es bleibt mysteriös und die Mega-Dungeon-Versuche, die jetzt aus der OSR-Szene kommen, die erklären halt immer wieder auch. Ich fand das immer relativ unbefriedigend. Ne? Also Stonehell zum Beispiel ist ja ein riesiges Dungeon-Konstrukt. Und da wird dann erklärt, dass da halt mal irgendwie Dämonen und Monster eingesperrt wurden und sich dann dieses Gefängnis verselbstständigt hat. Und dann das immer weiter gebaut wurde und immer neue Leute rein und andere raus und zum Schluss niemand mehr. Die Wärter sind dann irgendwann abgehauen oder umgebracht worden oder haben sich selber da einfach in die kleine Ökonomie eingeschlossen und dann kam dann das Chaos hinterher raus. Fand ich jetzt auch so mäßig befriedigend. Da muss nicht unbedingt eine Erklärung hin. Was Schönes ist ein Werdegang, eine Geschichte des Mega-Dungeon. Dass man etwas hat, was die Charaktere erforschen und lernen können. Das ist so, oh Mensch, hier in der Ecke hat mal einen Stamm gewohnt, der hat den bösen Gott sowieso angebetet und die haben hier eine Statue gebaut und haben damit den Rest des Levels versklavt und der Level hat sich dann aber erhoben wieder und die ehemaligen Sklaven wurden zu den Herrschern und deswegen rennen ja überall Goblins mit Teufelshörnern rum.
Könnte man auch wieder Lovecraft rauskramen, eben mit den Bergen des Wahnsinns, wo die Forscher dann diese riesige Stadt untersuchen und dann immer wieder Hieroglyphen sehen oder Andeutungen, wie sich die Stadt eben im Laufe der Zeit verändert hat.
Ja, also das wäre hier Punkt 3, ne? It's not static. the inhabitants and even the layout may grow or change over time. Vierter Punkt ist übrigens, es ist nicht linear.
Ja, viele Wege, Verzweigungen, also vor allen Dingen auch Treppen, die vielleicht ganze Ebenen überspringen. Eine sehr interessante Variante fand ich da, das steht im Kapitel, wie man einen Dungeon baut, dass man direkt schon im Eingangsbereich den Charakteren irgendwie 4 oder 5 Entscheidungsmöglichkeiten bietet, was man machen kann, um einfach zu sehen, okay, hier können wir uns länger aufhalten. Hier bleibt's spannend, auch wenn man wiederkehrt.
Irgendeiner hat mal einen großen Dungeon gebaut. Boah, wer war das denn? Im Zweifelsfall Jeff Ryans, auch einer von den OSR-Anführern da in der Blogosphäre. Der hatte einen riesen Dungeon gebaut, wo alle Ebenen mit einer großen Treppe in der Mitte verbunden waren. Und er hat festgestellt, dass aus irgendeinem Grund diese Treppe eine totale Faszination ausgeübt hat und deswegen diese Treppe wahnsinnig erforscht wurde und halt auch ausprobiert wurde. Mensch, jetzt kommen wir mal 3 Ebenen nach unten und dann mal gucken, ob wir das überleben. Und dann ist man halt wieder hoch und hat hier mal geguckt und irgendwie wurde diese Treppe, dieser Schacht, der alles miteinander verbunden hat, wurde zum zentralen Element dieses Mega-Dungeons, viel mehr als alles andere. Ich glaube, um diese Entscheidungsfreiheit geht's, dass die Leute ein bisschen ausprobieren können. Und dann müssen sie aber auch wissen, dass es nach unten schwieriger wird. Die Entscheidung, die sie da treffen, muss ja informiert sein. Die können ja nicht sagen, wenn du nur sagst, ja, hier, ihr habt 3 Treppen nach unten.
Ja, ja, richtig.
Dann nützt denen das gar nichts. Dann würfeln sie aus.
Ja, ja, das stimmt. Dann wird's im Grunde banal, beziehungsweise wird's einfach nur absurd. Also kann man seine Entscheidung auf gar keiner Grundlage treffen.
Genau, aber diese Nichtlinearität ist halt auch wichtiger Teil des Erforschens und des Besonderen. Wenn du gerade Gänge hast, dann ist das zwar logisch, aber super langweilig. Dann machst du eine Tür nach der nächsten auf und das ist Railroad in der schlimmsten Variante.
In jedem Fall sind Abenteurer, die einen Dungeon aufsuchen, natürlich konfrontiert mit Widerstand. Das ist, würde ich sagen, auch dann unser letzter Punkt, der uns dann noch rüberbringt in den zweiten Teil des Podcasts. Der Widerstand kann natürlich alles Mögliche sein. Das können einmal die Bewohner des Dungeons sein, sprich der Goblin-Stamm oder der Drache, der in dem Dungeon lebt. Es kann aber auch dann eben der Raum an sich sein mit verschiedenen Fallen und dergleichen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum man Dungeons gut nutzen kann. Denn der Dungeon bietet dann Räume mit unterschiedlichen Herausforderungen. Das heißt, jede Klasse, die dabei ist, also klassisch der Kämpfer, der Magier, der Kleriker und der Schurke oder Dieb war es ja vorher, kann dann glänzen in unterschiedlichen Räumen.
Dann wären wir jetzt beim Punkt angekommen, warum sollten wir das denn spielen wollen? Ist das nicht langweilig? Warum machen wir uns Mühe, etwas, was veraltet scheint, wieder rauszukramen, um dem Leben einzuhauchen für den modernen Spieler? Warum nehmen wir nicht einfach was Modernes? Zum einen ist der Dungeon natürlich nicht tot. Da habe ich also selber eine These aufgestellt, die Quatsch ist, weil wenn man sich Pathfinder anguckt und die ganzen D&D-Sachen, Dungeons in Massen und spielen viele Leute sehr, sehr gern. Und warum ist es denn also auch für den modernen Spieler, der gern Plot möchte und so, warum ist das denn für den cool? Und eine Theorie, die ich bei Zach Smith, glaube ich, gelesen habe, wieder mal, ist, dass er sagte, da sind eigentlich 2 Abenteuer in einem. Wir haben nämlich als ersten Schritt, dass wir die Gegend erforschen müssen. Da haben wir Forscherdrang und vor allem so ein bisschen Grusel, Angst vor dem Unbekannten. Was könnte das denn sein? Rätsel, Monster und so weiter.
Vielleicht auch dieses Risk and Reward. Also du gehst ein Risiko ein, aber du kriegst eben auch eine schöne Belohnung, wenn du es schaffst.
Genau, das bestimmt auch. Und im zweiten Teil hat man dann die Gegend erkundet und kann die dann als taktisches Terrain nutzen, sodass man dann zum zweiten Teil des Abenteuers kommt, nämlich wir haben uns erstmal alles angeguckt, haben ein paar Gefahren entdeckt, die wir so nicht besiegen können, was natürlich sehr oldschool ist, ne? Dass man irgendwo reingeht, was man nicht besiegen kann, da würde jeder moderne Spieler und wahrscheinlich die meisten klassischen Pathfinder-Spieler würden dir dafür den Hals umdrehen. Aber das gehört halt dazu, ne? Dass es gibt Sachen, vor denen kann man nur weglaufen. Das haben wir bestimmt schon mal erwähnt. In irgendeinem Mega-Dungeon wird erwähnt, dass OSR eigentlich nicht für Oldschool Renaissance, sondern für Oh Shit Run steht.
Sehr schön, okay.
Und im zweiten Teil überlegt man sich dann, Mensch, wie besiegen wir denn hier die Gefahren oder wie kommen wir denn jetzt hier weiter oder wie nutzen wir das Ganze denn für uns? Und dann locken wir doch vielleicht den Goblin-Stamm zu den Orks, die wir nicht besiegen können, beschäftigen damit die Orks und schleichen hinten an denen vorbei und klauen denen vielleicht noch ihre Schatztruhe oder sowas. Oder wir haben hier diese Falle entdeckt, die uns fast umgebracht hätte, dann locken wir da doch das unbesiegbare Golem-Monster rein, dann ist es da gefangen und wir können in Ruhe weiterspazieren. Wie weit das dann in der Praxis effektiv gemacht wird, ist halt immer die Frage.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich finde die Idee eigentlich sehr spannend. Ich habe das aber in meiner bisherigen Rollenspielzeit, habe ich das so noch nie gesehen. wir haben schon diverse Dungeons untersucht, die vielleicht nicht alle so gigantisch waren wie die anderen, die man so kaufen konnte, weil das fand ich immer ein bisschen zu viel. Mhm. Insgesamt habe ich sowas noch nie gesehen, dass die Umgebung sozusagen benutzt wird. Das ist eher relativ selten.
Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Teil, wenn man ganz große Dungeons hat. Wenn man kleine hat, dann passiert das wahrscheinlich einfach nicht. Da hast du auch gar nicht die taktischen Möglichkeiten, weil ein wichtiger Teil dieser Riesendungeons ist ja, dass man da drin lebende Fraktionen hat, dass das eben sehr dynamisch alles ist und so weiter. Und das hast du ja bei so, wenn man einen Kurzdungeon spielt, dann ist der nicht so dynamisch im Normalfall, sondern dann ist das halt eine Ansammlung von Räumen, da sind ein paar coole Sachen drin und dann hat man die erforscht und dann ist das Abenteuer vorbei. Ich habe es einmal erlebt, da habe ich das aber, glaube ich, auch instinktiv einfach, weil ich das Prinzip schon kannte, selber auch ein bisschen rein interpretiert. Das war ein Abenteuer aus der Bleeding Edge-Reihe von Green Ronin, ist das. Da geht's darum, dass so ein alter Tempel erforscht wird und das war dann gemacht, als wir machen einen modernen Dungeon, wo die Charaktere richtig Forscher sind, die dann eine Pyramide erforschen sollen. Und das war dann halt so, die haben dann die Pyramide erforscht und draußen war aber eine Bande von Echsenbanditen und als die Charaktere gerade wieder raus wollten, haben die sich halt gerade abgeseilt auf der Suche nach den Charakteren, von denen sie wussten, dass sie da irgendwo rumrennen. Und dementsprechend, das hat genau so funktioniert, wie das da stand. Die Charaktere hatten das Ding erforscht und hatten jetzt ein paar Gegner im Dungeon, diese irgendwie besiegen wollten und haben dann das Terrain genutzt, sind um die rumgerannt, haben die von hinten angegriffen, haben die irgendwo hingelockt, haben die eine Geisel befreit, die da noch rumsaß und so eine Sache. Das hat genauso funktioniert, wie ich das wollte. Fand ich super toll als Spielleiter. Aber ich weiß von mindestens einem Spieler, der mir hinterher gesagt hat, so, boah, Dungeon, naja.
Okay.
Das ist halt so.
Schade. Aber ich meine, die Grundidee ist natürlich großartig. Das Problem ist ja häufig, dass die Spielrunde so eine gewisse, in ihrem Spielziel so ein bisschen eingefahren ist. Wenn es eben so ist, Tür auf, dahinter ist irgendwie was und jeder Raum ist auch nur für sich eine Begegnung, dann ist das vielleicht gar nicht so bekannt, dass man das eben auch so benutzen kann. Vielleicht hilft allein schon die Erwähnung, der Dungeon kann eben als Schlachtfeld, wie du es nennst, genutzt werden. Dann ist es eben nochmal eine ganz andere Herangehensweise, wie man auch nochmal den Dungeon neu erleben kann.
Meine Erfahrung ist, dass man das als Spielleiter aktiv einbauen muss und den Spielern das mehr oder weniger aufzwingen. Also bei dieser Pyramide hat das bei mir nur funktioniert, weil die halt die Pyramide erforscht hatten und die gerade schon wieder verlassen wollten. Und dann kamen nochmal Gegner, denen sie sich halt stellen mussten, nachdem sie alles kannten. Von alleine wäre da kein Mensch auf die Idee gekommen. Ich habe mit der gleichen Gruppe Burg Bernstein gespielt. Da waren einige Situationen, wo halt absolut Raum. Der Raum wurde als eigenes, abgeschlossenes, kleines Weltlein gesehen. Wenn du den Raum verlässt, dann bleiben die Gefahren alle drin. Und die sind einmal, mussten sie vor irgendwas dann wahrhaftig weglaufen, weil ein paar Proben misslungen sind. Und als sie dann raus in den Flur sind, war da dann wieder die gleiche Falle wie vorher. So ein Blitzfluch, glaube ich, wo dann einmal alles hell aufleuchtet und die sind teilweise geblendet. Und die sind da rausgerannt, die haben überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das Ganze da draußen ist. Und dann war dann die Hälfte geblendet und wenn ich dann nicht mich dieser Regel, jeder Raum eine eigene Welt, mich nicht selber gebeugt hätte, hätte ich ein TPK gehabt hier, also hätte alle umgebracht, weil nämlich das Monster natürlich normalerweise einfach hinterhergekommen wäre, wenn es sie verfolgt. Die waren völlig fassungslos, dass es da draußen weitergeht und dass da draußen ja auch einen Einfluss hat. Die waren richtig sauer auf mich, weil das so ein schlechtes Spielgefühl ist.
Okay, wir haben uns jetzt angeschaut, warum man diesen Dungeon machen sollte, also warum eben der altmodische Dungeon immer noch modern ist. Wobei ich auch glaube, dass der Dungeon durchaus verschiedene Erscheinungsformen hat. Du hattest ja gerade erwähnt, der tatsächliche Living Dungeon von 13th Age ist natürlich nochmal eine ganz andere Art von Dungeon als die Festung im Grenzland mit den Chaoshöhlen.
Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Da werden wir uns wahrscheinlich beim nächsten Mal drüber unterhalten. Ich habe die Theorie, dass es eigentlich zwei Arten von Dungeons gibt, ganz grob gesehen. Ich kann sagen, nennen wir es mal Old School und New School oder so und dass da die Herangehensweisen unterschiedlich sind und die eine ist die einfachere, die andere ist die kompliziertere und da müsste man dann da mal gucken. Um vielleicht unser, warum ist denn der Dungeon überhaupt noch modern oder warum sollte man den überhaupt spielen, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen. Also wir beide sind ja der Meinung, es ist einfach prinzipiell ein spannender Ort, an dem man viel machen kann. Man hat eine unglaubliche Abwechslung. Man hat es als Spielleiter teilweise relativ leicht. Zack Smith hat, glaube ich, mal einen Raum gemacht, der hat gesagt, kriege ich das noch zusammen? Nimm einen beliebigen Raum, stell einen Tisch in die Mitte und auf den Tisch stellst du einen Kuchen, eine Schale und eine Petunie. Und dann lass die Charaktere rätseln. die glauben alle, das ist ein Riesenrätsel und füllen den Kuchen in die Schale und machen hier und machen da. Man kann mit relativ einfachen Mitteln die Leute einfach beschäftigen und kann die rätseln lassen, was Tolles. Man hat dann vielleicht sogar diese zwei Ebenen, nämlich dieses Gruselige, dieses Nachforschen und dann hinterher Taktik, je nachdem, ob man die Gruppe hat, die das möchte und wie der Dungeon aufgebaut ist. Aber ich glaube, das sind alles Gründe, warum ein Dungeon immer noch gut ist und warum der immer noch modern ist und warum der immer noch gern genutzt wird.
Macht ja auch Spaß, die sehr ungewöhnlichen Dungeons zum Beispiel von Dungeon Crawl Classic sich anzuschauen. Da ist einfach jeder Ort ist irgendwie spannend, hat irgendwie diesen Reiz des Besonderen, diesen Reiz des Absurden teilweise, aber ohne irgendwie ins lächerliche Gonzohafte abzugleiten. Also es bleibt eben dann doch spannend und ja ungewöhnlich. Die Idee dahinter, einen Ort zu haben, an dem die Charaktere unterschiedlich Fertigkeiten auch einsetzen können, um sich eben zu beweisen, finde ich auch nicht schlecht. Und das Ganze in einer relativ kontrollierten Umgebung, was es dann auch nochmal für den Spielleiter ein bisschen einfacher macht.
Der moderne Dungeon, wo halt dann doch jeder Raum so ein bisschen einzeln betrachtet wird, ist, wenn man ein fertiges Abenteuer hat, sehr einfach zu leiten. Also auch für jeden Anfänger eigentlich ganz gut zu überblicken. Man hat eine überschaubare Gegend, man hat eine überschaubare Aufgabe und das Ganze ist ein bisschen, dadurch, dass es halt so ein bisschen unwirklich, mythisch ist und sehr magisch häufig, hat man halt auch viel Rätselei und kann unterschiedliche Gehirnareale der Spieler ansprechen. Ne? Hier Rätseln, da Kampf, da irgendwas. Man kann ja sogar ein bisschen Rollenspiel machen, wenn man will. Dann reden sie halt nicht mit Pfarrer oder dem Schmied, sondern mit dem Orkchef oder so. Die Leute können sich selber im Kampf ein bisschen darstellen. Also eigentlich ist für alles gesorgt. Ich weiß, warum der Dungeon immer noch sehr gern genutzt wird und warum der immer noch so gut funktioniert. Und modernisieren kann ihn dann jede Gruppe für sich. Da gibt es Dutzende von Möglichkeiten.
Dann haben wir uns mit dem ersten Teil des Titels Dungeons and Dragons beschäftigt. Ich hoffe dann, dass wir uns beim nächsten Mal mit Dragons beschäftigen können, also mit Drachen. Das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ich wollte schon lange mal so einen Podcast zu dem Thema machen und das bietet sich jetzt gerade ziemlich gut an. Das wird definitiv nicht die letzte Folge zum Thema Dungeon gewesen sein. Wir haben uns jetzt gar nicht darüber unterhalten, wie man einen Dungeon baut, worauf man achten sollte, wenn man einen Dungeon baut, was für Methoden es gibt, Dungeons zu bauen. Wir haben uns auch noch gar nicht darüber unterhalten, was für coole Dungeons es so gibt und was wir selber gerne mögen. Das können wir alles noch später machen, aber wir wollten einmal, grundsätzlich wollte ich gerne mich einmal über Dungeons unterhalten und ich glaube, das ist uns gelungen. Insofern vielen Dank für die Hilfe.
Gerne, gerne.
Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit dem Thema Drachen wahrscheinlich. Und bis dahin, viel Spaß noch beim Dungeon bauen und beim Dungeon spielen und bis zum nächsten Mal dann.
Bis nächstes Mal. Tschüss.
Tschüss. Das Intro hat den Titel Royal Entrance und stammt von dem Album Songs from an Unmade World Part 2. Wer sich das ganze Album anhören möchte, kann einfach auf den unterstehenden Link klicken. Das ganze Album ist unter Creative Commons Lizenz erschienen und der Künstler heißt Visager oder Visager? Das konnte ich leider nicht herausfinden. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!